was denn jetzt die beste Lösung sein kann und damit zu besseren und vor allem klareren vergemeinschaftlichten Entscheidungen zu kommen. Und nebenbei bilden wir die Leute auch noch im Spielen aus.
Genau. Das, und ich finde, das darf man alles nicht unterschätzen, im Sinne von im Spielen ausbilden oder das Spielen wieder erwecken oder das Spielen wieder trainieren. Es ist aus meiner Sicht eine der stärksten Fähigkeiten, die wir haben, um zu lernen, um zusammenzuarbeiten, um Lösungen zu finden. Der große Vorteil, den wir haben, wenn wir sagen, ich denke es, ich kann es mir vorstellen, ich mache es, ist einfach, dass wir nicht in der Vergangenheit verhaftet sind. Übrigens ein großer Nachteil von KI, die denkt bis jetzt vor ein paar Sekunden, weil das ist das, die Datengrundlage, die sie hat. Die große Stärke an menschlichen Organisationen, an uns Menschen und der Zusammenarbeit mit uns ist, dass wir das eben überschreiten können. Wir können uns Dinge in der Zukunft vorstellen, wir können uns Zukünfte vorstellen und dahingehend mitgestalten und hinarbeiten. Grüße euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu Playspectives, dem Podcast von Manuel Grassler und Matthias Gepp, von uns für euch, wenn es darum geht, das Thema Spiel bei der Arbeit, in Bildung und Gesellschaft näher zu beleuchten. Diese Folge ist unsere erste Folge, wo wir euch erstmal einen groben Überblick geben wollen, ein bisschen davon erzählen wollen, was denn so auf euch zukommt, was ihr erwarten könnt. Aber, und das ist auch ganz, ganz wichtig für uns, unsere Playspective ein bisschen vermitteln dürfen oder euch näher bringen dürfen. Deshalb sind wir da. Warum haben wir denn eigentlich diesen Podcast gestartet? Vielleicht ist das auch eine Frage für euch, die euch interessiert oder wegen der ihr auf diesen Podcast gekommen seid. Wir haben das Gefühl, dass das Thema Spielen als Fähigkeit, als Haltung, als Zugang heutzutage wichtiger ist als je zuvor. Und ein Grund sind schnelle Veränderungen, Steigerung der Komplexität, KI kommt ein bisschen dazu als Thema, zu dem wir unsere ganz eigenen Gedanken haben. Und mit all dem haben wir uns aber auch gedacht, so, jetzt gibt's uns zwei Nerds, Facilitator, Spiele, Enthusiasten. Aber es gibt auch viele ganz, ganz spannende andere Menschen, die sich mit dem Thema beschäftigt haben, die auf dieses Thema gekommen sind und es zum Mittelpunkt zumindest ihrer Arbeitsweise gemacht haben. Und genau diese Perspektiven auf das Thema Spiel wollten wir ein Stück weit beleuchten, aus unserer Neugier heraus, aus dem Interesse heraus, uns gegenseitig auszutauschen und auch ein Stück weit uns zu stärken, mit dem weiteren Mehrwert, vor allem für euch, liebe HörerInnen, dass ihr auch mal vielleicht andere Perspektiven seht, damit ihr andere Zugänge zum Thema Arbeit, zum Thema Bildung, zum Thema Gesellschaft kennenlernen könnt oder vielleicht euch auch ein Stück weit abgeholt fühlt und sagt, hey, so habe ich auch immer schon gedacht, finde ich schön, dass ich da nicht allein bin oder cool, jetzt habe ich was Neues gesehen und möchte mich da vielleicht noch ein Stückchen weiter reinversetzen oder ins Rabbit Hole hineinsinken. Genau. Vielleicht ganz kurz zu unserem Hintergrund, Manuel, was machen wir denn so als Playability, als Manuel Grassler und Matthias Gepp beruflich?
Die ewige Frage, was machen wir? Viel zu viel und davon auch noch viel zu viel. Nee, aber was machen wir genau? Wir sind Raumgestalter, Denkraumgestalter, wenn man so möchte, und Facilitator. Das heißt, wir nutzen das Thema Spiel und spielerische Herangehensweisen, um Teams und Organisationen oft im HR-Bereich, im Innovationsbereich dabei zu unterstützen, auf komplexe Fragestellungen bessere Antworten zu bekommen und gemeinsam vor allem haptisch zu denken. Und gerade das haptische Denken ist, glaube ich, so ein ganz wichtiger Faktor in Zeiten von KI und in Zeiten von steigender Komplexität. Man kann nur so viele Gedanken gleichzeitig im Kopf behalten und wir schaffen es halt mit unseren Räumen und Denkräumen oder Spielräumen, die Gedanken und Perspektiven aus den Leuten, aus den Menschen herauszukitzeln, sie zu befähigen, das Ganze sichtbar zu machen und damit diese Vielfalt und diese Multidimensionalität des Denkens am Tisch zwischenzuspeichern, um dann auf einer ganz anderen Metaebene gemeinsam im Team darüber nachzudenken und Dinge auszuprobieren, was denn jetzt die beste Lösung sein kann und damit zu besseren und vor allem klareren vergemeinschaftlichten Entscheidungen zu kommen. Und nebenbei bilden wir die Leute auch noch im Spielen aus.
Genau. Das, und ich finde, das darf man alles nicht unterschätzen, im Sinne von im Spielen ausbilden oder das Spielen wieder erwecken oder das Spielen wieder trainieren. Es ist aus meiner Sicht eine der stärksten Fähigkeiten, die wir haben, um zu lernen, um zusammenzuarbeiten, um Lösungen zu finden. Und dort ist ja auch dann immer der Knackpunkt von dem eher unserem weicheren Zugang, offeneren Zugang, sage ich mal, der Facilitation, die jetzt auch von der Begrifflichkeit gar nicht so noch überall im deutschsprachigen Raum angekommen ist, für uns aber ganz zentral ist, ganz wichtig ist, weil es viele Dinge vereint, die wir alleine zu wenig für das, was wir tun, empfinden würden. Wir sind nicht nur reine Moderatoren, auch wenn wir manchmal moderieren. Wir sind in manchen Fällen, schlüpfen wir in die Rolle eines Beraters, aber auch nur ganz selten, wenn es notwendig und gewünscht ist. Hin und wieder sind wir Eventveranstalter, wir sind Menschen, die Leute zusammenbringen, wir sind Ermöglicher und so weiter. Und das alles ist sehr schön oft in diesem Thema Facilitation drinnen, deshalb ist das der Begriff, mit dem wir gehen. Aber man muss es manchmal, glaube ich, auch ein bisschen runterbrechen. Und ich glaube auch, du hast es eh erwähnt, diese doch eher noch, sage ich mal, vielleicht nicht in unserer Umgebung oder in unserem Umfeld oder in unserem bestehenden Kundenstamm, aber bei Menschen, die uns noch nicht kennen oder diese Arbeit noch nicht kennen, dieser exotischere Zugang ist wirklich, glaube ich, auch einer, der dann sich unheimlich praktisch anfühlt, sich unheimlich praxisnah anfühlt, wenn man dann wirklich mal so arbeitet, mit uns arbeitet. Und man kann immer, das ist das Schöne in unserem Workshop, glaube ich, das ist zumindest mein Anspruch an einen Mehrwert, man arbeitet am Thema, aber man entwickelt sich sowohl auch als Team weiter in Fähigkeiten, Kompetenzen und in der Zusammenarbeit. Und ich glaube, auch das ist extrem wichtig. Und ein Punkt vielleicht noch, weil du es angesprochen hast, weil ich es auch schon angesprochen habe, das Thema KI. Ich glaube, KI ist in vielen Bereichen sehr, sehr nützlich. Ich glaube, es ist nicht überall immer der beste Zugang, das gleich einmal vorzuschieben. Und ein Thema, was mich zum Beispiel ein bisschen beschäftigt und konkret ist, ist so das Thema KI-Zusammenfassungen, was ja total praktisch klingt. Und dann sagt man, hey, passt, ich lese 3 Seiten und nicht ein 200-Seiten-Buch oder ich lese das E-Mail in 4 Zeilen und nicht die ganze E-Mail. Und in gewissen Anwendungen, glaube ich, passt das sehr, sehr gut. Aber so umso wichtiger das Thema ist, vor allem für das Unternehmen oder das Team selber, umso wichtiger ist es auch, dieses Thema zu durchdringen. Und da ist ja die zusammenfassende Arbeit, die wir früher als Menschen geleistet haben und vielleicht auch noch leisten sollten, das Durchdringen, das, was es eigentlich wertvoll macht. Und leider ist die Zusammenfassung dann vielleicht gar nicht so die Abkürzung, sondern nur der Startpunkt. Und das ist für mich also wichtig. Ja, nützt. Beispiel, man kann sehr gut KI-Zusammenfassungen nützen, aber es ist der Startpunkt. Und das Durchdringen funktioniert aber immer noch menschlich und teilweise analog, wenn es denn nämlich vom Verstehen her wichtig ist. Und ich glaube, auch das ist mir einfach wichtig, da jetzt mitzugeben, weil es einfach aktuell ist.
Darf ich da vielleicht noch was dazulegen?
Sowieso.
Und zwar, auch wenn wir ein bisschen vorgreifen, das Thema KI muss man ja auch unterscheiden zwischen generativer KI und agentischer KI. Mhm. Generative KI ist jetzt das eine, zu sagen, also hier gestalte mir mal oder fasse mir zusammen und so weiter. Das kann mal passen, das kann mal weniger passen. Da ist aber noch kein großer Schaden passiert. Mhm. Und wenn ich das als Einzelperson nutze, ist es ein Werkzeug. Schwierig wird es dann, wenn ich es als soziales System benutze, sprich als Unternehmen. Wenn ich sage, ich brauche robuste, wiederkehrende Ergebnisse, die rauskommen, die, dass ich weiß, Mitarbeiter A, der mit dem System arbeitet, bekommt dieselben Ergebnisse wie Mitarbeiter B. Und dort wird es dann schwierig, weil das bedeutet nämlich, ich muss im Vorfeld die Systeme entsprechend briefen, ich muss die System Prompts einstellen und so weiter, damit das auch funktioniert. So. Mhm. Und damit ich das tun kann, muss ich mir als soziales System, sprich zum Beispiel die Management-Ebene, auch klar sein, was gehört da rein, was gehört da nicht rein. Und ganz speziell wird das dann in der agentischen KI, wo die KI quasi für mich als Unternehmen mich repräsentiert und Handlungen setzt. Sie schreibt E-Mails an meine Kunden, sie behandelt Bestellungen und so weiter und so fort. Dort soll sich die KI ja so anfühlen, als wäre ich als Unternehmen dort direkt präsent und mich widerspiegeln. So, und gerade dafür muss man die KI auch mit den Unternehmenswerten füttern, mit den Unternehmensrichtlinien, mit den Leitplanken und so weiter und so fort. Und wir alle wissen, wie schwierig es ist, 10 Leute, wenn wir jetzt das Management hernehmen, darauf einzuspüren, dasselbe von denselben Werten zu denken, das auch eindeutig zu definieren. Und genau hier fängt es an. Mhm. Ganz genau. Hier fängt es nämlich an, bevor ich KI überhaupt einsetze, muss ich mir als Team, als Management, als soziales System vorher einig werden, worum es denn eigentlich geht. Und da haben wir gelernt, dass gerade der spielerische Zugang massiv unterstützend ist, weil es zur rein sprachlichen Ebene noch eine visuelle Ebene dazu gibt. Und ich viel leichter oder intensiver vielleicht gemeinsame Themen in der Gruppe verankern kann, um daraus eine gemeinsame Perspektive zu entwickeln und aus dieser Perspektive dann die Ableitungen für die KI zu treffen. Aber das ist eben genau dieser Schritt, der oft übersehen wird, weil man so schnell und so leicht in diese KI-Welt reinsteigen kann, mhm, und sich im Vorfeld aber auch die Zeit nehmen muss, also sich gemeinsam klar zu werden, worum es denn eigentlich geht. Und gerade hier sehen wir einen massiven Vorteil durch das spielerische Arbeiten, weil und vor allem das haptische und analoge Denken, bevor ich in dieses künstliche Denken einsteige.
Ja, vielleicht auch da noch eine Ergänzung, weil das finde ich super spannend. Ich glaube nämlich, was unsere Arbeitsweise ermöglicht, ja, warum wir sie so stark finden, ist, dass man, so wie du sagst, man kann das System, die Organisation so vorbereiten, dass sie robust genug ist, quasi diese ganzen Automatisierungen mitzumachen. Und das, glaube ich, wird oft ein bisschen übersehen, vielleicht auch ein bisschen aus FOMO, aus Fear of Missing Out oder also hey, jetzt muss man das einfach automatisieren mit KI-Gedanken. So. Die, glaube ich, nicht stimmen. Und ich glaube, ein gutes zusammenarbeitendes Unternehmen, eine Organisation ist vermutlich noch robuster und schneller, auch ganz ohne KI. Wäre jetzt meine Vermutung. Und wie gesagt, ich glaube, es macht absolut Sinn, hier und da etwas zu übernehmen. Ich habe aber oft das Gefühl, dass es dann auch oft die lästigen oder dummen Arbeiten sind, was ja super ist, ja. Die können wir abgeben. Wir müssen nicht mehr Korrektur lesen. Wir müssen nicht mehr Dateien zusammenfügen und sowas. Aber was wir abgeben, unbedingt, das muss unter Kontrolle sein oder muss irgendwie verstanden sein. Und da vielleicht noch ein kleiner Exkurs, nämlich in die Richtung, wenn wir über KI sprechen, dann basiert das Ganze oder das meiste ja auf diesen Large Language Models. Das heißt, eine Art von KI und schon gar keine, du hast das auch, glaube ich, schon kurz erwähnt, AGI, Artificial General Intelligence, mhm, sondern eine Art der KI, wie wir sie schon lange haben. Wir haben schon lange eine KI, die kann besonders gut rechnen und die sind in unseren Computern und Taschenrechnern drinnen. Wir haben andere KIs, die besonders gut in Spielen sind. Ja, Schach, Go, Jeopardy ist alles schon sehr advanced, aber das sind KIs, die auf eine spezielle Aufgabe trainiert sind. Und ich glaube, das ist vielleicht auch noch so eine Gefahr und gleichzeitig eine Warnung, dass man mit den Large Language Models eine Spur vorsichtiger umgehen muss, weil es sich so natürlich anfühlt. Ich glaube, dass wenn wir Menschen über Sprache mit einer Maschine kommunizieren, dem sehr, sehr viel schon einmal zutrauen, weil es sich so menschlich und natürlich anfühlt. Ich glaube, unsere Empathie kickt da voll mit rein und man weiß ja auch, was Vertrauen in Chatbots und so weiter schon, wie weit das schon ist. Aber sie sind auch dafür designed, muss man auch sagen, ja. Die Firmen hinter den Chatbots wollen, dass sie menschlich wirken. Und all das ist vollkommen okay. Wenn man es nützt und vorsichtig nützt, wie es für einen sinnvoll ist. Aber eben auch mit dem Wissen so, hey, es ist eine Art von KI, die jetzt einmal auf Sprache basiert, sich dadurch sehr natürlich anfühlt, aber vermutlich nicht die Lösung auf alles ist. Spielen ist vermutlich viel genereller eine Lösung auf sehr, sehr, sehr vieles.
Und das ist, glaube ich, gerade der Widerspruch, den ganz viele Menschen sehen, spüren, wenn wir darüber sprechen und sagen, hey, wir müssten mehr spielen in der Arbeitswelt. Mhm. Weil Spielen und Arbeit ja vermeintlich nichts zu tun hat. Spielen und Bildung mittlerweile ist man schon sehr gut, weiß man schon darüber Bescheid, dass spielerisches Lernen, erlebnisbasiertes Lernen zu einer höheren Aufmerksamkeit, Beteiligungsquote führt, zu einer besseren Lernmöglichkeit und so weiter. In der Gesellschaft wird es dann vielleicht nicht so gesehen, eher vielleicht spielen als gepflogener Ungehorsam, um vielleicht auch einen Widerstand zu zeigen, wie man auch kürzlich gesehen hat bei politischen Entwicklungen in den USA, wo plötzlich Menschen im Pikachu-Kostüm auf der Straße herumlaufen, um auch einen gewissen Kontrast aufzuzeigen. Aber das Thema Spielen ist ein so natürliche angeborene Kompetenz, die wir alle in die Wiege gelegt bekommen haben, die wir alle mit unserem System, das wir rund um uns geschaffen haben, ein Stück weit wieder aussortiert haben, dass wir gerade diese Kraft wieder erwecken sollten, um in Zeiten wie diesen besser zu denken, ehrlicher zu denken, neue Möglichkeiten auszuprobieren und nicht das Bestehende einfach nur wieder zu kauen und hier auch einen ganz anderen Begegnungsraum zu öffnen. Und das Schöne dabei ist, wenn wir von KI sprechen, können wir auch von KI sprechen. Auf zwei Ebenen. Entweder sprechen wir von Körperintelligenz, weil natürlich gerade viele unserer Workshops oder unserer Denkräume auch viel Haptisches dabei haben. Wir sind jetzt keine Facilitatoren, wo man Angst haben muss, dass die jetzt kommen, so tanz deinen Namen. Also diese Bewegungsspiele, die machen wir nicht, das sind wir einfach nicht dafür. Aber sehr wohl dahingehend, dass wir sagen, wir gestalten mit den Händen das, was in uns drinnen steckt, was in unseren Gedanken, unsere Ideen sind und versuchen, das zu manifestieren und damit besser sichtbar und ansprechbar zu machen. Genau. Man könnte aber auch ein anderes KI noch nehmen, und zwar die kindliche Intelligenz, die noch nicht vorgefertigt ist, die nicht auf Statistik beruht, die nicht auf Erfahrungswerten beruft, sondern auch einfach mal auf, hey, ich kann es mir vorstellen, also könnte es gehen. Und ich glaube, dass gerade das in Zeiten von einer Hochtechnologisierung, Digitalisierung, Künstlisierung, wenn man so sagen kann, ein massiver Mehrwert ist, zu sagen, also, hey, ich kann es mir vorstellen, also kann ich es machen. Weil es eben nicht gefestigt ist in Dinge, die statistisch nachgewiesen sind, die Wahrscheinlichkeiten entsprechen und so weiter und so fort, sondern rein einmal mit dieser Vorstellungskraft und der Fantasie die Möglichkeit geben, dass Menschen darum träumen, dass Menschen Wege und Lösungen finden, es zu machen, auch wenn alles andere sagt, nee, eigentlich dürfte es nicht funktionieren. Und ich glaube, gerade diese kindliche Intelligenz braucht man, ja.
Und ich würde bei ein paar Punkten gleich noch gern einhaken. Zum einen das Körperintelligenz-Thema. Vielleicht nur so, wir sind keine Esoteriker. Man weiß aus Neurowissenschaften und ja, also alles, was mit Denken und Kognition zu tun hat, wird irgendwo schlussendlich im Hirn verarbeitet. Aber es macht einen signifikanten Unterschied, ob du den Prozess mit deinen Händen oder mit deinem Körper startest und die Hirnareale, die damit verbunden sind, ansprichst und aktivierst und dann vielleicht wiederum für rein kognitive, für rein verbale, für rein strategische Prozesse nützt. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagen, hey, es fühlt sich einfach so gut an, sondern nee, es fühlt sich gut an und es kommt natürlich und es ist ganz stark auch wissenschaftlich belegt, dass das einfach viel mehr ermöglicht als die reine Diskussion, das reine Gespräch, die Listen oder was auch immer PowerPoint-Slides, die es sonst oft in der Arbeitswelt gibt. Und das zweite Thema, genau, finde ich auch total schön, dieses Thema kindliche Intelligenz. Oder du hast auch das Thema, in der Bildung ist spielerisches Lernen schon, das Thema Spielen schon eher angekommen. Was ich ja super spannend finde, wir wollen als Unternehmen innovativ sein, wir wollen vorne mit dabei sein, wir wollen weiter wachsen. Ich bin jetzt kein Fan davon oder bin nicht davon überzeugt, dass wir immer quasi den Größenwachstum oder Umsatzwachstum haben müssen, aber wir wollen ein Stück weit uns weiterentwickeln. Und was ist denn Weiterentwicklung anderes als das Lernen? Teilweise alleine, teilweise gemeinsam. Und das ist was wir brauchen. Und wenn wir jetzt nochmal so dieses Thema Kindlichkeit, wenn das ein Begriff ist, weiß nicht, nehmen und sagen, warte mal, der große Vorteil, den wir haben, wenn wir sagen, ich denke es, ich kann es mir vorstellen, ich mache es, ist einfach, dass wir nicht in der Vergangenheit verhaftet sind. Übrigens ein großer Nachteil von KI, die denkt bis jetzt vor ein paar Sekunden, weil das ist die Datengrundlage, die sie hat. Die große Stärke an menschlichen Organisationen, an uns Menschen und der Zusammenarbeit mit uns ist, dass wir das eben überschreiten können. Wir können uns Dinge in der Zukunft vorstellen, wir können uns Zukünfte vorstellen und dahingehend mitgestalten und hinarbeiten. Und dieses Kindliche, dieses ich mach einfach mal, ist da unheimlich stark. Und ich glaube, dass da stecken ganz, ganz, ganz viele Werte drinnen, die wir uns als Unternehmer, selbst die striktesten Zahlen, Strategie oder erfolgsfokussierten Manager, Managerinnen auch im Kopf haben, trauen sich es aber oft einfach nicht zu. Also wir haben immer wieder die Hürde, dass kindlich sein, spielerisch sein, einfach erst einmal ein bisschen falsch am Platz wirkt. Und das ist auch vielleicht ein Grund, warum es diesen Podcast gibt, um dahingehend da was aufzudröseln und zu zeigen, hey, nee, ist gar nicht falsch am Platz, ist genau richtig.
Ganz genau.
Manuel, wollen wir uns unseren Fragen widmen, die wir ja auch dann immer als Anregung für unsere Gäste stellen werden?
Ja, können wir gerne machen. Also vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben so eine kleine Liste an Fragen entwickelt, die wir versuchen in den einzelnen Gesprächen mit unseren Gästen und Gästinnen durchzugehen. Meistens schaffen wir es eh nicht. Wir bleiben bei einer Frage hängen und gehen da in die Tiefe. Also wie ihr auch jetzt gemerkt habt, wir haben jetzt 20 Minuten Aufnahme und haben schon diese KI-Thematik etwas tiefer durchdrungen, als wir ursprünglich wollten, aber das ist halt so. Das darf es ja auch sein. Vielleicht die wichtigste Frage, also zwei wichtige Fragen haben wir, aber die wichtigste Frage ist als Einstiegsfrage, die möchte ich jetzt dem Matthias stellen. Und zwar, Matthias, jetzt nimmst du Spiel als ernstzunehmende Kraft wahr, wie du ja auch schon geteilt hast. Mhm. Wie bist du denn an diesen Punkt gekommen, dass du das nicht nur als Unterhaltung siehst, sondern wirklich als, hey, das ist, hat Potenzial, da verschreibe ich auch mein berufliches Leben dahinter?
Das ist eine gute Frage und es ist tatsächlich das erste Mal, dass wir uns diese Frage konkret stellen und es auch dokumentieren, glaube ich. Und ich fange an vor einigen Jahren, 1988. Na, vielleicht springen wir da später hin. Aber es hat tatsächlich einen sehr schönen Prozess gegeben für mich in meiner Entwicklung Richtung Selbstständigkeit. Und das ist vor circa 6 Jahren gewesen, wo ich einfach gesagt habe, ich möchte es ausprobieren, selbstständig zu sein. Und die Prämisse dahinter war nicht, dass ich gesagt habe, hey, ich habe diese Idee und die möchte ich als Unternehmen umgesetzt sehen oder ich möchte so und so arbeiten, sondern für mich war die Frage, kann ich so arbeiten, wie ich arbeiten möchte? Und hatte glücklicherweise auch viele Freiheiten in meiner Gründung, auch durchs Unternehmensgründungsprogramm, mich diese Frage über 6 Monate irgendwie so ein bisschen zu durchdringen und mir selber zu stellen. Und ich habe tatsächlich das Gründen über die Nachhaltigkeit gestartet. Also ziemlich was anderes. Und bin dann aber im Laufe des damit Beschäftigens draufgekommen oder habe mich selber gefragt, so wie kann man denn Nachhaltigkeit vermitteln? Und war dann sehr schnell bei diesem Thema Workshop. Workshop als ein Raum, eine Zeit und ein Ort, ein gestalteter Ort, wo Menschen zusammenkommen und gemeinsam durch Austausch und gemeinsames Denken und Entwickeln und Arbeiten ein Thema durchdringen, für sich verinnerlichen und das mitnehmen, was für sie sinnvoll ist. Und haben gedacht, okay, cool, dann war ich irgendwie so Richtung Workshops, Event zum Thema Selbstständigkeit, zum Thema Nachhaltigkeit und bin dann aber ein Stück weit noch weitergekommen und gesagt, so Workshops alleine, so das ist sehr groß, da kann man ganz viel machen. Wie funktionieren gute Workshops? Habe selber ein paar Planspiele erlebt und habe gedacht, so ja, Planspiel, Serious Game, das könnte mein Zugang sein. Also da habe ich schon gemerkt, okay, das ist was ich gerne selber mache, wo ich selber gerne teilnehme, was ich aber auch selber gerne anderen Leuten ermöglichen würde. Und bin dann in dieser Phase auf einen gemeinsamen Freund gestoßen, der gesagt hat, hey Matthias, du musst unbedingt mit Manuel Grassler reden, weil der beschäftigt sich auch mit Spiel. Und das war der Zeitpunkt, wo wir uns kennengelernt haben. Leute, die uns kennen, wissen, das war nicht der Zeitpunkt, wo wir instant sofort zusammengearbeitet haben. Es war ein eher skeptisches oder Beschnuppern eines sehr arroganten Neugründers und eines bereits bestehenden Facilitators. Das war irgendwie schräg. Ja, du kennst jede Geschichte, Leute kennen die Geschichte. Ich war einfach an einem Punkt, wo ich dachte, boah, ich muss noch so viel wissen. Vielleicht kann mir Manuel da was dazu erzählen. Es ist leider ein bisschen falsch rübergekommen. Und die Antworten habe ich leider auch nicht gekriegt, weil ich es vielleicht einfach falsch formuliert habe. So, war komisch. Aber wir hatten das Glück, dass damals rund um viele Sachen, die in Graz passiert sind, dieses Beschnuppern weitergeführt werden konnte. Und irgendwie dachte ich so, warte mal, ganz so anders denkt der eh nicht. Vielleicht sollten wir doch nochmal miteinander reden. Und so ist das reingekommen. Und das war für mich der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, schon auch durchaus durch dein Vorbild zu sagen, warte mal, man kann das, was ich so spannend finde, was ich dann teilweise schon erlebt habe in Workshops, was über Spielen funktioniert, das möchte ich weitergeben und man kann damit auch unternehmerisch tätig sein. Und das war für mich so das große Aha-Erlebnis und gleichzeitig, da möchte ich hin. Ich glaube aber, und da sind wir tatsächlich jetzt noch und ganz, ich versuche es jetzt kurz zu halten, bei 1988, meinem Geburtsjahr, ich glaube, vieles hat dorthin geführt. Also zum einen quasi meine schulische Laufbahn. Die Schule hat eins gemacht, auch über den Kreativzweig. Sie hat mich neugierig gemacht auf Neues, anders, kreatives Arbeiten und Denken und hat mir das Spielerische nicht verlernt oder irgendwie so ein bisschen verdrängt, wie es leider, glaube ich, in der Erfahrung anderer durchaus in der Schule passieren kann. Und das hat mich schon quasi da auch da ein Stück weit bereit gemacht, glaube ich, zu sagen, ich kann das annehmen, ich nehme die Challenge auch an, quasi zu sagen, ich bin Facilitator und ich mache spielerische Workshops, weil ich glaube, dass das ein wichtiger Skill ist und weil ich gesehen habe für mich und für meine Kunden jetzt auch schlussendlich, was Geniales dabei rauskommen kann.
Wie kam's? Ramble aus.
Ramble aus, genau. Wie kam es bei dir dazu, dass du gesagt hast, warte mal, ich mache Spielen zum Arbeitsmittelpunkt?
Da gehen wir ein bisschen weiter zurück, aber was ich noch vielleicht kurz ansprechen möchte, weil du gesagt hast, mit deiner Schule, die Neugierde und das Spielerische bei dir beibehalten hat, ich kann das nur so bestätigen. Also wer Matthias kennt, ist immer wieder verwundert. Jedes Monat hat er irgendein anderes Thema. Dann ist es 3D-Druck, dann ist es auf einmal Raspberry Pi programmieren, damit die Tonybox funktioniert, dann ist es wieder mal irgendeine Diät oder eine Ernährungsthematik, was ihn beschäftigt.
Oh, ja.
Also Matthias, wir kennen uns jetzt 6 Jahre und so viele unterschiedliche Hobbys oder Interessensgebiete, wo du die reingefuchst hast, das kenne ich nur von wenigen Leuten in dem Kontext. Also ja, da kommt ganz viel nützliches und auch unnützliches Wissen mit, der Matthias da in die Prozesse reinbringt. Wie hat das bei mir begonnen? Also im Kern, ich war immer schon leidenschaftlicher Brettspieler. Also ich kann mich noch erinnern, also mit 8 Jahren waren wir in Kroatien Urlaub und ich habe in einem Geschäft Risiko gefunden und das haben meine Eltern mir gekauft, allerdings mit englischen Regeln, weil es die englische Ausgabe war. Na, Kroatisch hat es keine Sprachenanpassung gegeben.
Ja,
nur, weißt du, versuch mal in den 80er, 90er Jahren jemanden zu finden, der Englisch kann. Also ich mit 8 konnte es nicht. Und ich habe meine ganze Umgebung terrorisiert, bis ich irgendjemanden gefunden habe, der mir die Regeln übersetzen kann. Und das war so mein Einstieg in die Brettspielwelt mit 8, 9 Jahren.
Wer in Kroatien im Urlaub hat gesagt, gut, ich erkläre dir.
Nein, im Urlaub war es nicht. Das war dann zu Hause, dann in meiner Siedlung.
Okay. Okay.
Genau. In Kärnten, in der Pampa, da kann sowieso keiner Englisch.
Danke an den Nachbarn.
Aber ja, genau. Die Elke war es, die hat es mir übersetzt. Und damit hat damals eigentlich so diese Spielekarriere begonnen. Also wir haben in der Siedlung immer wieder neue Spiele gehabt und gespielt und auch in jugendlichen Jahren, so mit 18, 19, wo es darum geht, Wochenends wegzugehen, bin ich drauf gekommen, ja, wenn ich ein neues Spiel kaufe, bleibt meine Runde zu Hause und wir spielen den Abend. Das ist günstiger, als wie fortzugehen. Und so hat sich das irgendwie durchgezogen, auch während dem Studium und so. Also jetzt auf der Freizeitebene. Und Matthias sagt ja immer, ich kaufe keine Spiele, um sie zu spielen, ich kaufe Spiele, um sie zu verstehen und zu durchdringen, die Mechanismen dahinter. Und ja, das stimmt vielleicht. Ich glaube, ich habe eine natürliche Systemneugierde, dass ich gerne Systeme gestalte, Systeme hinterfrage und da auf eine natürliche Art und Weise reingehe. Und Spiele sind natürlich wunderbare Systeme zum Durchdringen. Und dann irgendwie so, weiß ich nicht, während kurz nach dem Studium oder am Ende meines Studiums 2008 bin ich dann irgendwie so aufs Buch gekommen von Alex Osterwalder, Business Model Generation. Und da war das erste Mal, dass ich dem begegnet bin, dass man visuell denken kann, dass man so einen Spielplan hat quasi und ich gesagt, hey, warte mal, das sind ja die Spiele für die Arbeitswelt. Endlich kann ich es miteinander verbinden. Und habe damals begonnen, also mich stark mit Design Thinking und den Themen auseinanderzusetzen, die schon viele spielerische und erlebnisbasierte Elemente drinnen gehabt haben. Und dann irgendwann war für mich dann auch ganz relevant oder ganz klar in der Innovationsberatung, ich setze mich mal auf Lego Serious Play drauf, weil da steckt Spiel ja schon drin. Und war dann sehr lange sehr strikt mit Lego Serious Play unterwegs, als Methodenfacilitator am Ende des Tages. Und dann kurz bevor der Matthias und ich uns kennengelernt haben, war ich da so an einem Punkt, dass ich gesagt habe, Lego ist super, ist eine kraftvolle, wunderbare Methode, aber das ist nicht alles, es ist mehr dahinter. Aber was ist so das Bindeglied zwischen den unterschiedlichen Tools und Methoden und Spielen und Zugängen und Haltungen, die ich mittlerweile gesammelt habe? Und dann irgendwann ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen und gesagt, naja, warte mal, das Metathema oben drüber ist Spielen. Play. Und das hat eine Welt eröffnet, das ist gigantisch. Also ich glaube, in den letzten 6 Jahren habe ich Dinge dazulernen dürfen und erforschen und mir zugestehen dürfen, die ich in den 35 Jahren davor nicht gehabt habe. Einfach mal ein bisschen freier auch an das Thema ranzugehen und Dinge miteinander zu kombinieren, die vielleicht gar nicht so kombinierungsbedürftig sind oder doch vielleicht schon, daraus dann neue Dinge zu entwickeln. Und das war für mich so ein ganz wesentlicher Punkt. Also, und die jetzt verschmilzt halt das Private und das Berufliche noch immer mehr. So, dass man es oft gar nicht wirklich trennen kann. Und bin einfach immer wieder begeistert, was denn alles möglich ist. Und natürlich auch die Geburt meiner 3 Töchter, oder die Geburt denn meiner 3 Töchter, zeigen mir täglich aufs Neue, wie man den Spielbegriff auch wieder mal neu definieren kann oder neu betrachten kann. Und vielleicht ist das auch mitunter einer der Gründe, warum wir Playspectives starten oder mit diesem Podcast jetzt gestartet haben. Das Problem mit dem Spielbegriff ist ja, dass er schwer eindeutig definierbar ist. Also es gibt unterschiedliche Zugänge, wie man es definieren kann, aus welcher Perspektive man es betrachten möchte, eher aus einer Persönlichkeitsperspektive. Brian Sutton Smith hingegen betrachtet es aus einer Rhetorikperspektive, also wie wir darüber sprechen, und bietet schon einmal 7 unterschiedliche Perspektiven an. Auf die können wir gerne in einer anderen Folge mal näher eingehen, wenn wir so einen kleinen Wissenshappen teilen wollen, sofern unsere Zuhörerinnen das möchten. Und so haben wir gesagt, naja, warte mal, aber so unterschiedlich, wie dieses Spielbegriff definiert werden kann oder gesehen werden kann, so unterschiedlich sind auch die Perspektiven, und genau die wollen wir sammeln und damit vielleicht ein Potpourri zu sammeln an Gemeinsamkeiten, an Unterschiedlichkeiten, an Blickwinkeln, an Winkeln tatsächlich oder Vektoren, aus denen man was betrachten kann, um zu schauen, wie vielschichtig dieser Begriff oder vor allem auch dieses Verhalten und diese Haltung dahinter betrachtet werden kann. Genau. Und jetzt habe ich wieder ein bisschen weiter gerambelt, aber ich glaube, das war so der Kernpunkt, dass es immer schon da war bei mir und dann irgendwann die Frage war, was ist denn so das Metathema auch, nicht nur meiner Arbeit, sondern meines Lebens, und das war im Spiel und damit war das Thema gesetzt.
Sehr spannend. Vielleicht ein Kommentar von mir noch dazu, nämlich du hast dieses, du bist affin dem gegenüber, dass du gerne Systeme durchdringst und auch mischt. Mhm. Und ich glaube, so könnte man deine Rolle oder dein Wirken auch in Playability ganz, ganz stark und gut beschreiben. Nämlich, ich kenne niemanden, der so schnell ein System durchdringt, versteht, durchaus auch anderen nahe bringt und dann eben deine Fähigkeit, das auch zu mischen. Du mischst ein Spielsystem mit einem Organisationssystem und machst daraus etwas, was funktioniert. Du mischst 2 Spielsysteme, weil du den Ansatz von dem einen und dem anderen gut findest, und das wird wieder ein Werkzeug, das wir in Workshops verwenden oder in Organisationen einbringen können. Und diese Fähigkeit finde ich total spannend. Ich finde das auch total angenehm. Also vielleicht so als kleiner Disclaimer, der Manuel sucht eh immer Spielgefährten. Also tatsächlich jetzt auch für Brettspiele. Es gibt kaum was Angenehmeres, als mit Manuel zu spielen, weil man braucht keine Anleitung lesen. Wenn das jemanden anspricht, ist es wirklich sehr, sehr angenehm. Ja?
Aber glaub mal, danke Matthias. Ja, definitiv. Ich glaube auch, dass wir als Organisationen in dem Punkt ganz viel von Brettspielen lernen können, weil die Art und Weise, wie Spielanleitungen geschrieben und formuliert sind, auch manchmal die Guten, die haben jetzt so ein bisschen einen Humor auch dabei, und so ein Augenzwinkern, nehmen sich selber nicht immer zu ernst. Da ist schon eine Gestaltungskraft dahinter, die wir gerade im Qualitätsmanagement zum Beispiel, die Prozesse schreiben oder im Prozessmanagement, das auch massiv benötigen könnten. Und ich habe das damals schon, also wie ich noch während meinem Studium bei Roche Diagnostics tätig war im Qualitäts- und Umweltmanagement, war ich verantwortlich dafür, die ISO 14001 einzuführen. Und das hat natürlich auch bedeutet, glaube ich, 50 unterschiedliche Arbeitsanweisungen zu schreiben, also Regelbücher. Und ich habe alle Regelbücher versucht, ein Stück weit so mit einem kleinen Tipp, ein Tutorial und sonstige Sachen zu versehen, mit dem Ziel, dass die Leute dann tatsächlich nach den Prozessen gelebt und gearbeitet haben. Und seitdem haben sie natürlich auch die Regelbücher im Brettspielwesen massiv verändert und weiterentwickelt. Und absolut. Da ist ein irres Sammelsurium dahinter, wo man sich als Organisation daran bedienen kann, Weil, wenn man ehrlich ist, ein Brettspiel, du gibst den Leuten ein neues System, mit dem sie arbeiten, interagieren sollen und ein Regelsystem dazu. Und unterschiedliche Möglichkeiten. Sie können sich ein YouTube-Video anschauen, sie können sich's durchlesen, sie können sich von jemandem erklären lassen und so weiter. Das kann ich alles auf die Organisation übertragen. Also jede Veränderung in der Organisation ist nichts anderes, wie ich bringe einer großen Gruppe an Menschen bei, ein neues Spiel zu spielen. Und ja, dann ist es halt nicht Monopoly oder Siedler von Catan, dann ist es halt SAP oder irgendeine andere Software oder ein anderer neuer Prozess oder eine andere Guideline, die ich einhalten muss und so weiter. Aber genau darum geht's ja. Menschen zu begleiten, sich etwas Neues zu erschließen und es ihnen leichter beizumachen. Und da ist, danke an dieses Lob oder diese Perspektive, lieber Matthias, an meine Regelerklärkunst, wo sich Facilitation auch mit Spielleitung in dem Sinne vielleicht deckt und ergänzt und sich gegenseitig befeuert. Das sind viel mehr Ähnlichkeiten da, als man auf den ersten Blick sieht.
Und das finde ich insofern auch noch einen guten Punkt, so im Sinne von, wir werden ja durchaus oft mit Teambildern, mit diesen klassischen, man hat einen Tag im Jahr, man fährt wohin mit dem Team, mit der Abteilung und hat einen schönen Tag. Also das ist ja oft so die Prämisse und sehr oft sind es dann random Übungen, Spiele hintereinander. Und man merkt schon vielleicht meine Skepsis auch dem Konzept ein bisschen gegenüber, weil ich das Gefühl habe, Teambuilding funktioniert ja oft besonders gut um eine Sache und eine echte Challenge. Ja. Und der schöne Tag, das, ich finde es super, macht das bitte. Aber es ist eine ganz andere Ebene. Was aber für mich, was mich dann aber nochmal zu dem Punkt bringt, diese Zusammenarbeit und Spielen als Skill oder als Motivator zu verwenden, schaut in vielen Fällen eben nicht nach diesem großen Duhova-Boho oder Spaß aus, sondern ist viel öfter die geschickte Verwendung von zum Beispiel, wir schreiben unsere Prozesse spielerisch und machen das Lesen des Prozesses oder das Verstehen des Prozesses zu einem Erlebnis, das ich intrinsisch einfach gut finde und gern mache und mit einer eigenen Neugierde da noch reinforsche, vielleicht sogar mitgestalte. Anstatt, und da sind wir jetzt auch wieder so in einem Bereich, wo man vorsichtig sein muss, weil wir sind sehr skeptisch vieler Gamification-Ansätze auch gegenüber, weil das oft eine, aus meiner Sicht, die falsche Motivation hervorruft. Oft einfach sagt, okay, du kriegst Punkte dafür, dass du was machst. Viel eleganter ist Gamification dann, wenn du etwas machst, das Spielelemente hat, einen ernsten Hintergrund hat, aber du willst es einfach machen, weil das System schön designt ist. Und das beginnt im ganz Kleinen. Das beginnt bei einer Metro-Map, um die Prozesse zu gestalten oder die Metro-Map generell mitzugestalten, um zu sagen, ich zeige meine Prozesse nicht in diesen klassischen Balkendiagrammen und so weiter, sondern als lebendige, vielleicht auch dadurch für mich erschließend veränderbare U-Bahn-Landschaft, wo rein durch Farbe, durch Verortung und so weiter und das Mitgestalten sich dann dadurch der Prozess erschließt und für mich einfacher ist und für das Unternehmen vielleicht logischer ist. Also es beginnt oft im Kleinen. Natürlich kann das auch große Dimensionen annehmen, aber es ist jetzt nicht so, dass dieses Jux und Tollerei bei uns im Vordergrund steht. Ich möchte noch eine Sache so jetzt komplett rüberfahren, weil du das auch vorhin gesagt hast. Du hast für dich selber gesehen, dass Teile des Brettspiels in die Arbeit fließen dürfen, dass Teile von Arbeit ins Privatleben, ins Spielen fließen dürfen und so weiter, dass das zusammenhängt. Und für mich hat es ein bisschen so geklungen und da würde ich gerne nachfragen, beziehungsweise das auch für mich noch einmal bestätigen, es braucht oft diese Anreize, über den Tellerrand zu sehen, neue Dinge zu sehen. Und ich glaube auch darin liegt ein Grund, warum wir dieses Playspectives aufzeichnen, warum wir andere Menschen dazu einladen, ihre Playspectives, ihre Perspektive aufs Spiel in unterschiedlichen Zusammenhängen zu zeigen, weil es braucht manchmal diesen Reiz, dass es Klick macht, sagt, ja klar, und es ergibt einfach nur Sinn, weil es dadurch leichter ist, besser ist, tiefer ist, schneller ist, natürlicher ist, was auch immer. Und natürlich darf es auch Spaß machen, ja, wenn es ums Spielen geht.
Soll es auch. Also wir machen es ja nicht des Spaßes Willens, aber Spaß und Humor ist so enorm wichtig. Gerade letztens wieder recherchiert, weil ich mir die Frage gestellt habe, welchen Einfluss hat Lachen auf Entwicklung des Menschen? Wir wissen ja, dass positive Emotionen das Gehirn neuroplastisch macht. Das heißt, wir erst durch die generell durch die Emotion per se, also auch Schmerz macht das Hirn plastisch, halt in eine andere Richtung, aber durch Spaß und Freude wird das Hirn lernfähig. Deswegen merken wir uns auch unnützes Wissen viel leichter als die Jahreszahl, wann Napoleon irgendein Land eingenommen hat oder so. Und wir können auch mal drauf schauen, wie stark das Lachen, das ist herzhafte, humorvolle Miteinander sozialisieren oder sozialer Umgang in unserem Alltag vorhanden ist. Mhm. Und vielleicht einen Rückschluss dafür ziehen, wie lernbereit und veränderungsbereit wir sind. Das Ding ist nämlich auch das, wenn ich viel lache, wenn ich Spaß habe, wenn ich Freude habe, ich reduziere meinen Stress, ich bin freier im Denken, ich lerne Dinge leichter, ich kann mir Dinge schneller aneignen und, und. Also alles Argumente, die für freudhaftes, spielerisches Arbeiten sprechen. Nämlich nicht nur aus einer weichen Perspektive, sondern aus einer harten Business-Perspektive. Ich würde mit dir eine Frage stellen wollen, sagen wir mal so. Wenn dein Wirken, das, was du tust, ein Brettspiel wäre, welche Regel würdest du sofort verändern und warum? Vielleicht kurzer Disclaimer an alle Organisationsentwicklerinnen, an alle Coaches da draußen und so weiter. In der Brettspielszene gibt es diese Homebrew-Varianten, wo Leute, die mit gewissen Aspekten von Spielen und Systemen nicht d'accord gehen, hergehen und entweder neue Regeln oder Varianten einbauen, damit das Spiel für sie und ihre Gruppe und ihren Kontext besser passt. Das ist das eine. Also mach es zu deinem. Oder das ganze Ding sogar erweitern, indem sie Kampagnen entwickeln und Homebrew-Fraktionen und sonstige Themen und so weiter. Also die Spielwelt eigentlich auch erweitern. Das heißt, das Spiel hat in diesem Bereich mit dem Homebrew-Ebene die Anpassungsfähigkeit und die Erweiterung und die Vielfalt, das ist natürlich massiv gesteigert. Und das ist auch etwas, was wir in Organisationen wiederentdecken dürfen, dass wir Regeln anpassen dürfen, dass wir Systeme homebrewen dürfen, damit sie zu unserem Kontext passen, dass wir Dinge erweitern dürfen und so weiter. Und da einfach diese gestaltende Kraft mit den Systemen, die uns sowieso umgeben, einfach zu nutzen und zu verändern. Und deswegen auch diese Frage, wenn dein Wirken ein Brettspiel oder deine Organisation ein Brettspiel wäre, welche Regel würdest du sofort ändern und warum? Matthias, hast du eine Antwort drauf?
Ich bin Einzelunternehmer. Wir sind mit Playability beides immer noch Einzelunternehmer mit einem gemeinsamen Projekt. Als Einzelunternehmer hat man viele Hüte und Rollen, die man im Spiel übernimmt und die man mitspielen sollte, damit es am Laufen bleibt. Und ich hätte viel lieber hauptsächlich eine Rolle in meinem Spiel und würde gern so dieses Organisatorische, dieses Unternehmerische, Finanzen, Buchhaltung, Marketing, Sales sehr gerne abgeben. Deshalb wäre meine Spielregel, die ich gerne einführen würde, dieses Spiel nicht alleine spielen zu müssen können. Ich würde gern mehr Zeit noch ins Facilitieren und ins Weiterentwickeln dahingehend stecken oder hauptsächlich dorthin stecken. Und hätte gerne einen Mitspieler, der das Unternehmerische übernimmt. Und das heißt quasi, wenn das ein Spiel wäre, du kannst das Spiel nur zu zweit spielen. Du kannst das Spiel nur spielen, wenn einer die Rolle des Unternehmers, des Geschäftsführers übernimmt und jemand anderes das inhaltliche Thema, was wir eigentlich machen, nämlich des Facilitators und Workshop Designers. Mhm. Weiß nicht, ob das so viel Sinn ergibt, aber es steckt halt auch ein großer Wunsch dahinter.
Also dahinter steckt dann auch, dass Matthias gerne noch zusätzliche Leute innerhalb der Playability Crew haben möchte, die gewisse andere Rollen übernehmen und die sagen, hey, da möchte ich mitmachen und das Thema gemeinsam nach vorne treiben. Was ich gut verstehen kann und mich auch dazu bringt, ich habe jetzt letztens, ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt, Mia irgendwas, können wir in die Shownotes vielleicht reinpacken. Die hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 10 Millionen Menschen mit dem Spielthema anzufixen. Mhm. Und sie forscht am Institute of Play in den USA. Ich glaube sogar, wenn ich es richtig gelesen habe, dass sie die Enkelin von Dr. Stuart Brown ist und quasi sein inhaltliches Erbestück halt weiterträgt. Hat es mir gestern über Social Media eingespült. Das finde ich super spannend. Das heißt, ja, Playability darf wachsen, Playability darf Komplizen finden, Playability darf Menschen zusammenbringen, um vielleicht etwas größer zu denken, als wie ein Workshop nach dem anderen. Wenn ich mir mein Wirken als Brettspiel sehe, habe ich gerade sehr stark das Gefühl, mein Leben ist ein Eurogame. Und vielleicht für die, die sich nicht auskennen, bei Eurogames geht es häufig darum, dass die eine sehr enge Wirtschaft haben, also eine tight economy, action economy. Das heißt, du hast im ganzen Spiel vielleicht 10 oder 15 Aktionen zur Verfügung und musst das Maximum rausholen, um die besten Punkte zu machen. Sind im Prinzip Effizienzpuzzles. Ich fuchse mich da gerade voll rein mit ein paar Spielen. Aktuell spiele ich Voidfall rauf und runter, was ein Eurogame im Weltraum darstellt. Und überall dort ist das Thema so, hätte ich noch eine Aktion mehr. Und so fühlt sich mein Leben auch an. Hätte ich nur eine Stunde mehr, hätte ich ein bisschen Energie mehr, könnte ich da das. Und ich glaube, meine Homebrew wäre, dass ich diese enge Economy ein Stück weit wegbringen würde, sondern da ein paar Zusatzzüge erlauben würde. Einfach nur, um vielleicht die Challenge ein bisschen rauszunehmen, aber damit auch den Druck ein bisschen zu nehmen, also und damit aber die Luft zu geben, um die Dinge, die spannend sind, die gerade hochkommen, Ideen noch viel mehr nachverfolgen zu können. Wir verfolgen eh schon viele Ideen nach, aber es wäre gut, das eine oder andere noch ein bisschen tiefer nachverfolgen zu können oder mehr, ohne jetzt
das irgendeinen Druck dahinter zu haben. Das finde ich ein guter Punkt, ja. Vor allem leichter auf die Schiene bringen zu können, auf die Straße, auf zum Kunden. Das ist für mich oft das. Wir fuchsen uns in ganz viele Themen rein, aber es fehlt dann tatsächlich oft die Zeit, das dann in einen Mehrwert für den Kunden umzubacken. Finde ich total spannend. Ich würde gerne noch was da reinlegen, nämlich aktuelles Thema. Wir haben jetzt immer wieder auch die Referenz zu tatsächlich Freizeitspielen erst einmal gezogen. Bitte hier auch übrigens die Einladung, wenn euch irgendwas mehr interessiert, liebe HörerInnen, nützt die Kommentare, schreibt es uns per E-Mail. Wir sind auch natürlich interessiert daran, was euch interessiert und was wir vielleicht in diese Richtung für euch bieten und produzieren können. Was ich auch sehr spannend finde, ist, du hast jetzt diese Social-Media-Information über die eine Forscherin quasi geteilt. Ich war letztens, das ist doch schon wieder ein paar Wochen her, auf der Serious Play Conference in Mainz, wo ich sehr, sehr spannende Leute kennengelernt habe, was vielleicht auch in unserer zweiten Staffel dann vielleicht dann auch als Gäste auftreten könnten. Aber das Thema ist sowohl in der Wirtschaft und in der Forschung auch angekommen, aber durchaus noch in Nischen. Was ich aber schön finde, ist, wenn man dann einmal so quasi reinkommt und drinnen ist, wir haben ja dann auf der Serious Play auch die Einladung tatsächlich bekommen auf der Spiel in Essen. Wir sind noch im Gespräch, aber vielleicht da einen Talk zu halten, wo es genau darum geht, dass auch ganz normale, unter Anführungszeichen, Freizeitspiele einen enormen Mehrwert für Unternehmen bieten können. Und das ist vielleicht auch dann wieder so ein Gateway, ein Segway zu dem, was wir auch noch vorhaben, weil wir sind mit Tom Ritschel, der auch Gast in unserem Podcast sein wird, im Gespräch, hier nämlich auch ein Serious Game Lab im Playability Lab zu veranstalten und vielleicht nicht nur eines, sondern das erste einer vielleicht regelmäßigen wiederkehrenden Veranstaltung. Also auch nur so für euch, wenn euch das Thema interessiert, wenn euch der Austausch mit euch interessiert, ja, bitte kontaktiert uns. Wir sind immer offen für SpielgefährtInnen. Wir versuchen von uns auch was zu bieten, aber es ist umso leichter, wenn wir genau wissen, was hättet ihr gern von uns? Was können wir denn vielleicht ganz genau für euch im Podcast oder als Veranstaltung, als Ausbildung, als Workshop gestalten? Wir haben jetzt wirklich lange und gut gesprochen und ich habe irgendwie das Gefühl, es braucht mehr solche Folgen auch. Also ich genieße es, mit unseren Gästen zu sprechen, aber ich glaube, es wird auch noch einige dieser Folgen zwischen Manuel und mir geben. Wir haben sowieso vor, die erste Staffel ist in Produktion. Unser Podcast wird in Staffeln rauskommen, 6, 7, 8 Folgen vielleicht. so dass ihr dann immer was Gutes habt, um euch zu inspirieren, um ein paar Playspectives zu erleben, aber auch damit wir quasi mit der Produktion nachkommen und einfach gut dafür Zeit haben, sagen wir so, damit sich's auch in unserem Arbeitsalltag ausgeht oder auch in unserem Freizeitsalltag. Wir sind neugierig auf euch, also bitte nützt die Kommentare. Wir werden schauen, dass wir die Informationen auch gut in unseren Shownotes verpacken, damit ihr auch da weiter forschen und weiter neugierig sein könnt. Und ganz, ganz wichtig, auf unserer Webseite wird es eine Möglichkeit geben, Vorschläge zu machen, wen ihr denn vielleicht als Gast gerne in Playspectives in unserem Podcast haben möchtet, weil ihr sagt, diese Person hat eine richtig coole Arbeitsweise, die verwendet Spiel so oder so, die hat ein ganz ein tolles Format, schöne Sichtweise oder sie forscht in die Richtung. Was auch immer das Thema Spiel uns und euch näher bringen kann, dass es für uns spannend ist. Genau, da freuen wir uns auf Vorschläge. Dann sage ich mal, danke fürs geduldige Zuhören. Wir hoffen, es war viel für euch dabei. Es wird noch viel mehr für euch dabei sein. Und wir freuen uns, euch wieder zu hören. Macht es gut. Pfiat euch.
Macht es gut. Ciao.